Wir sind miteinander unterwegs in dieser Predigtreihe. Liebe ist alles. Und heute kommt der 9. Teil und wir wollen uns mal ausführlich damit beschäftigen, was es bedeutet, Menschen zu lieben. So als Teil des Evangeliums, als Teil des Auftrags und was da so hintersteckt. Wir haben ja über den Text gesprochen in Lukas oder mal auch aus Matthäus, wo Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken, das ist mir sehr wichtig, das mit dem Denken, das wird oft verleugnet, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir haben festgestellt, es gibt so zwei Richtungen, in die das geht. Einmal, wir sollen Gott lieben und sollen dann andere lieben wie uns selbst. Das ist rückbezüglich. Also erstmal müssen wir uns selbst lieben, um andere dann wie uns selbst lieben zu können. Selbstannahme und Versöhnung. Und es beginnt, haben wir gelernt, damit uns lieben zu lassen. Es beginnt nicht mit uns, es beginnt mit Gott. Es beginnt damit, uns lieben zu lassen, uns berühren zu lassen. Das führt zu unserer Selbstannahme und dann lieben wir Gott und wir können Menschen auf einmal lieben, sehr, sehr natürlich. Und unsere Verantwortung, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, ist dann das Bleiben in der Liebe und in der Gemeinschaft mit Gott und darum wird es auch zum Teil heute gehen. Ich habe mal so drei Thesen oder drei Aussagen, über die wir heute Morgen nachdenken wollen. Und die erste ist, Menschen lieben ist das größte Gebot. Wenn ich so im Internet gucke, auf der Gemeindeseite, unserer Gemeindeseite oder auch in meiner Prediathek und was Leute so an Kommentaren schreiben, da ist ein Kommentar, der hin und wieder mal auftaucht, ja, das ist zu einseitig. Das ist alles viel zu einseitig. Gott ist zwar Liebe, ja, ja, ist schon richtig, aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen und dann kommt die Heiligkeit oder der Zorn Gottes oder dass wir uns Mühe geben müssen oder diese Leute fühlen sich unwohl und mit dieser These heute Morgen, Menschen lieben ist das größte Gebot, könnte man vielleicht auch sowas sagen. Boah, jetzt dreht er völlig durch. Also das ist jetzt wirklich einseitig. Also es geht ja immerhin auch noch um Gott zu lieben und so. Ist das nicht zu liberal und ist das nicht zu humanistisch? Ich bin mir nicht sicher, aber was immer es ist, ich bin in guter Gesellschaft. Zum Beispiel mein Freund, der Apostel Paulus, hat gesagt vor vielen Jahren in Galater 5, Vers 14, das ganze Gesetz wird erfüllt in dem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und was uns manchmal fehlt als Europäer und auch den frommsten Europäern, ist ein bisschen zu verstehen, die Bibel mit hebräischen Augen zu lesen. Wir gehen mit einer deutschen Logik daran. Und die deutsche Logik ist immer entweder oder. Ja, wir finden sehr schnell Widersprüche. Und das ist auch sehr gut, wenn man einen Motor bauen will. Oder für viele Dinge ist das großartig. Für Theologie und Philosophie nicht so sehr. Da wird alles so in einem Kontext betrachtet. Und wenn man das einfach so eins zu eins gegenüberstellt, ja, wie kann der Paulus denn sowas sagen? Das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn doch Jesus gesagt hat, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt lässt der Paulus ja einfach Gott weg. Wie geht denn sowas? Das ist ein typischer Hebräismus. Wenn wir uns daran gewöhnen, wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, werden wir vieles besser verstehen. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, da ging es um ein Gleichnis, mit dem ich früher, ganz, ganz früher viel Schwierigkeiten hatte. Nämlich, er lässt die 99 zurück, überlässt sie dem Wolf. Ja, die Gemeinde ist gar nicht so wichtig, ja, die schon errettet sind, seine eigenen, da pfeift er drauf. Für das eine verlorene Schaf riskiert er uns alle. Da habe ich gedacht, also bitteschön, wenn ich jetzt die Briefe lese, ich meine, Jesus hatte ja keine Epistel, ne, kein Neues Testament, ja, wenn ich jetzt die Briefe lese, die sind so pastoral und zusammenbleiben und der Teufel greift die Gemeinde an und Jesus sagt, ne, pfeife ich drauf, also das eine ist mir deutlich wichtiger, bis ich eben auch verstanden habe, solche Dinge etwas hebräischer zu denken. Es geht nicht darum, dass er die 99 zurücklässt, sondern der Punkt in diesem Gleichnis ist, dass er einen unglaublichen Aufwand betreibt, dass er wirklich alles tut, um den einen zu retten. Ja? Und deswegen spricht man ja auch davon, dass man sagt, die meisten Gleichnisse, mit Ausnahme von zwei, sind eingipflige Gleichnisse. Das heißt, es gibt einen Punkt, ja, einen Punkt, den sie machen wollen. Und alles andere drumherum ist für uns nicht auslegbar. Und dieser eine Punkt ist, wie sehr Jesus ein verlorenes Schaf liebt. Das ist der eine Punkt. Und das andere soll gar nicht gesagt werden. Das ist etwas, was man verstehen muss. Ich frage mich bei diesen nervösen Leuten, kann man übertreiben, wenn man über die Liebe Gottes spricht? Ich glaube, nein. Ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen, so wie ihr alle. Eine meiner Schwächen ist, dass ich manchmal übertreibe. Ja, da kann man bei mir, ich bin sehr schnell euphorisch, ich übertreibe sehr schnell. Und deswegen liebe ich es, über die Liebe Gottes zu predigen, weil ich bisher immer der Meinung war, das ist nun mal eine Sache, bei der man nicht übertreiben kann. Wo Gott die größten Übertreiber beruft, darüber zu sprechen, wie groß seine Liebe zu uns ist. Und diese Lieder, die wir heute Morgen miteinander und zu Gott gesungen haben, die haben das ja so wunderschön zum Ausdruck gebracht, wie er uns liebt, wie unglaublich seine Liebe für uns ist. Es ist ja typisch pharisäisch, dass man, also so war das bei den Pharisäern sehr viel, dass man gewisse Sünden betont und andere Sachen wirklich weglässt. Und wenn man so aufgewachsen ist, auch mit einem gläubigen Hintergrund, wofür man ja durchaus sehr dankbar sein kann, aber ist ein Teil, der manchmal Mühe macht hinterher, dass so gewisse Dinge so ein No-Go sind. Also ich sag mal, wenn meine amerikanischen Freunde oder auch südafrikanischen Freunde mich in Deutschland besucht haben und wir gehen dann irgendwo hin haben Gemeinschaft und die ganzen deutschen Christen, die trinken 2, 3 Bier, da haben die erstmal eine kleine Krise. Das ist von ihrer Kindheit, ja, von Kindesbeinen an, das ist Sünde, das macht man nicht. Und wir alle haben solche Sachen, ne, die wir gelernt haben, so gewisse Dinge. Ich habe Christen kennengelernt in den USA, und zwar da, wo man sehr viel Tabak anbaut, ja. Und ein Bekannter von mir ist dorthin gezogen und hat Weinberge gekauft und produziert dort Wein und ist sehr angesehen in der Gemeinde, aber kann kein Ältester werden, so, weil das ist einfach so tief in dieser Kultur drin. Aber sich eine rauchen, ja, das ist kein Problem. Warum? Ja, die leben vom Tabak. Das ist, wo das ganze Gebiet sein ganzes Einkommen her hat und so weiter. Es ist wirklich, ich meine das überhaupt nicht böse, es ist was zutiefst Menschliches. Ja, was wir meinen, was nun besonders schlimm sein und davon geprägt sein. Aber wenn man mal sachlich sich die Sache anschaut, es geht im Neuen Testament nicht um Sauna, auch nicht gemischte. Es geht nicht um, darf ich Filme gucken, darf ich tanzen gehen, darf ich Alkohol trinken. Da gibt es ein paar, ja, zu solchen Themen, so ein paar Sätze schon zu, sondern es geht um Liebe. Und wie traurig ist es, wenn Christen voller Du-darfst-nicht-Sätze sind, woran sie sich messen, aber Lieblosigkeit, die geht immer locker durch. Und gerade die Frömmsten, wenn sie von ihrer Theologie mal wieder aufeinander losgehen und sich bekämpfen und und der Ton wird immer rauer und der Ton wird immer weniger Jesus-ähnlich und man fühlt sich so gerechtfertigt. Ja, weil ich habe doch recht, ich habe doch die richtige Theologie. Und vielleicht vergessen wir, worum es eigentlich geht. Vielleicht vergessen wir manchmal dabei, was Gottes Priorität ist. Und das finde ich gerade, unser Land erlebt eine große Spaltung im Moment. Und wenn ich so in die sozialen Medien gucke, sehe ich das auch sehr unter Christen. Und das macht mich unfassbar traurig. Es macht mich unfassbar traurig. Ich habe mir heute Morgen so vorgestellt, in meiner Gebetszeit, wie 2 Streithähne vor Gott kommen, die auf der Erde eine unterschiedliche dogmatische Meinung hatten. Und jetzt stehen sie vor Jesus und jetzt wird das Ganze mal geklärt. Und der Schlauere, der steht da sehr, sehr hoffnungsvoll. Und Jesus sagt, okay, erstens, er hatte recht. Zweitens, du warst mir recht. dein Herz, dein Suchen nach der Wahrheit, deine Demut, dein Umgang mit ihm. Du warst so arrogant und überheblich und von oben herab ein Klugscheißer vor dem Herrn. Da haben wir noch nicht gesagt. Ein Klugscheißer vor dem Herrn. Du hattest recht, ja, aber du warst mir recht. Das ist die Haltung, mit der ich mir gewünscht habe, dass meine Jünger unterwegs sind, mit Demut. Ja, wir können über Theologie reden, die ist nicht egal, habe ich nicht gesagt. Aber die Liebe steht über allem und das ist so wichtig. Menschen lieben ist das größte Gebot. Daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten, sagt Jesus. Und wir wissen, ja, das ganze Neue Testament hängt daran. Und dadurch erfüllen wir alle Gebote und allein daran werden wir eines Tages gemessen, wenn wir vor Gott stehen, wie wir miteinander umgegangen sind. Ob wir mit seiner Liebe unterwegs waren, denn das ist ein Plan für diese Welt. Dafür ist er gekommen, eine Revolution der Liebe. Paulus, der vorhin schon so einseitig hier, ne, der sagt was ganz Interessantes in 1. Timotheus 1, Vers 5. Er sagt, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe. Aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das Endziel des Gebotes ist Liebe. Ja? In 1. Johannes 2, Vers 10 sagt der Johannes, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und nichts Anstößiges ist an ihm. Warum? Noch einmal. Weil es Gott nicht einfach um richtig oder falsch geht. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, im Himmel wird es eine besondere Ecke für Theologen geben. Und ich glaube, wir werden da liegen und werden uns totlachen über manche Blödsinn, die wir hier erzählt haben. Und Menschen haben sich bekehrt und wurden ermutigt und erbaut. Und Jesus hat seine Gemeinde gebaut, nicht nur wegen uns, sondern manchmal auch trotz uns. Ja, wir haben unser Bestes gegeben, aber die Wahrheiten Gottes und ja, was wir manchmal so dann als Bilder, als irdische Bilder heranziehen, um es zu verstehen, ist alles gut und richtig. Aber wenn wir das Eigentliche sehen, worum es die ganze Zeit geht, ich glaube, wir werden eine gute Zeit haben. Weil es, und das ist der springende Punkt, es geht Gott nicht um Recht haben. Wer hat Recht, die Katholiken oder die Evangelischen? Wer hat Recht? Die Pfingstler oder die Pietisten? Wer hat Recht? Die Konservativ-Evangelikalen oder die Postevangelikalen? Und ich wünsche mir so sehr eine Bewegung in unserem Land, ja, wo wir einander nicht mehr verklagen, wo wir einander nicht aufeinander draufhauen und so übel über die anderen reden, sondern wo wir verstehen, was Jesus wirklich von uns möchte, nämlich, dass wir einander lieben. Ob postevangelikal oder konservativ-evangelikal, ob pietistisch oder charismatisch, ob Kopf runter oder Hände rauf. Es geht um die Liebe und wie wir miteinander umgehen. Und wenn wir das aus den Augen verlieren, dann sind die anderen Dinge auch nicht wesentlich. Die werden nicht Gottes Reich bringen, die werden uns nicht nach vorne bringen. Ein eiskaltes Recht haben kennt man in jedem Teil der Gesellschaft. Dafür muss man nicht in die Kirche. Eine zweite These. Menschen lieben ist eine natürliche Sache. Und zwar für uns, für Gottes Kinder. So sagt der Johannes in seinem Brief, und da haben wir ja vor einiger Zeit auch mal intensiv darüber gesprochen, über den ersten Johannesbrief, in Kapitel 4 von Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jetzt kommt's. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Zwei Dinge werden uns hier gesagt, die ich sehr bemerkenswert finde. Das erste ist, wir lieben, weil wir aus Gott geboren sind, weil Gottes Genetik in uns ist. Die Bibel lehrt uns, dass wir gezeugt sind durch sein Wort und durch seinen Geist. Und dieser neue Mensch in uns, dieser Geist, der tot war, der nun wieder lebendig ist, ist von Gott gezeugt und er hat die Genetik Gottes in sich. Und deswegen, weil Gott Liebe ist, kann es doch für Christen nicht eine unfassbar schwierige Aufgabe sein, in der Liebe unterwegs zu sein. Wie kann man das denn verstehen? Ich meine, Fische schwimmen, Vögel fliegen, Affen klettern? Ganz natürlich. Warum kannst du so gut klettern, Affe? Naja, weil mein Vater und meine Mutter waren auch Affen und ihre Genetik ist in mir und deshalb kann ich so gut klettern oder so gut schwimmen als Fisch oder so gut fliegen als Vogel. Und so sollte es doch nur normal sein, dass wir uns zunächst einmal auch zu Menschen mit gleicher Genetik hingezogen fühlen. Es gibt ja dieses Sprichwort, man sagt, Blut ist dicker als Wasser. Und man meint damit, dass Leute, die miteinander verwandt sind, nochmal ganz anders zusammenhalten. Wenn ich an meine Kindheit denke, mein großer Bruder und ich, wir konnten uns prügeln wie die Kesselflicker. Wir konnten die gemeinsten Sachen sagen und da war manches los. Aber wenn wir unterwegs waren und ich wurde angegriffen, dann war da mein großer Bruder. Ja? Der fragte auch nicht, was ich gerade gemacht habe und ob ich ihm recht war oder der andere. Und ich hatte immer das Problem, zu kleiner Bizeps, zu große Klappe. Und da ist ein großer Bruder schon ein Segen. Ja? Blut ist dicker als Wasser. Ich selbst habe ihn ja genervt, ja? Wenn wir zu Hause waren und so weiter. Wir hatten ja unsere Konflikte. Aber wenn es dann um andere ging, dann war er da und hat sich schützend vor mich gestellt. Und so glaube ich, dass es uns doch gar nicht schwer fallen muss, vor allen Dingen einander, Christen, aber Menschen überhaupt erweitert, zu lieben, sondern dass es irgendwie etwas Natürliches sein darf. Und das macht mir ganz dolle Mut. Natürlich wirft es die Frage auf, ja Uwe, warum sind denn nicht alle Christen automatisch voller Liebe für Menschen? Das, was du sagst, das macht Sinn, das ist logisch, aber dann wäre das ja so ein Automatismus. Ich bekehre mich. Und dann kann ich nicht mehr aufhören, Leute zum Armen in der Kirche. Dann bin ich hin und futsch, dann liebe ich auf einmal alle. Habe ich nicht so erlebt und habe ich auch bei anderen nicht so gesehen. Naja, der Text sagt ja zwei Dinge. Schauen wir nochmal rein. Nochmal 1. Johannes 4, von 7 bis 8. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und er kennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Das heißt, wir haben hier keinen Automatismus, sondern wir haben zwei Dinge, die für uns das Lieben von Menschen und voneinander sehr natürlich machen. Unsere Wiedergeburt am Tag unserer Bekehrung, als wir einen neuen Geist bekommen haben und weil wir Gott erkennen. Und eine Sache habe ich ja schon sehr, sehr oft gesagt in meinen Predigten. Das Wort erkennen in der Bibel bedeutet viel mehr als, ach, du bist es. Ja, kann man ja denken, so Adam und Eva, es gibt nur zwei Menschen und Adam erkannte Eva. Ja, also wirklich, war der senil oder was? Ne? Wenn es mehrere Menschen gibt, kann man ja fragen, wer bist du? Aber wenn es nur zwei gibt, ne? Also Adam erkannte Eva, was war denn da? Ich sage euch, was da war. Da war eine tiefe, innigste Liebesgemeinschaft, aus der neues Leben heraus entstand. Und das gleiche Wort, die Bibel ist kein bisschen, wie soll ich mal sagen, verklemmt. Ja? Das gleiche Wort, was für die gesegnete Vereinigung von zwei Menschen in der Sexualität, die sich einander hingeben, gebraucht wird, wird das gleiche Wort benutzt, dass wir Gott erkennen sollen. Dass wir in einer innigen Liebesgemeinschaft sind. Nicht einfach nur zu wissen, ah ja, das ist Gott, ich habe ihn erkannt, als ich mich damals bekehrt habe. Nein, es ist mehr. Es ist ein Lebensstil, mit Gott unterwegs zu sein und seine Liebe immer wieder anzunehmen. Unser Herz füllen zu lassen mit seinem Heiligen Geist und mit seiner Liebe. Und das macht uns zu liebenden Menschen. Und da beginnt das Lieben anderer Menschen etwas Natürliches zu werden. Ich möchte hier mir eine Nebenbemerkung nicht verkneifen, weil wir ja gerade über das hebräische Denken gesprochen haben. Das ist ja auch ein super Beispiel. Ne? Wir haben eine These, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Der Deutsche würde jetzt sagen, im Umkehrschluss müsste der nächste Satz heißen, wer nicht liebt, der ist nicht aus Gott geboren und erkennt Gott nicht. Ne, zwei Dinge, aber der Umkehrschluss ist ein anderer. Das ist so hebräisch, das ist ganz wichtig, das mal zu wissen. Wer Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Das heißt, du kannst sehr wohl wiedergeboren sein. Du kannst sehr wohl mit Jesus in dein Leben gelassen haben, aber du lebst kein Leben in einem Gott erkennen, in einer innigen Liebesgemeinschaft mit Gott. Und so ist der Rückkehrschluss dann ein anderer. Und das ist durchaus nicht unlogisch. Das haben wir öfter in der Bibel. Ich will nur ein Beispiel noch zitieren. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verloren gehen. Ja? Wenn man auch sagen, also wer glaubt und getauft ist, wird selig werden, dann muss es dann heißen, wer nicht glaubt und nicht getauft ist. Nein, der Umkehrschluss ist ein anderer. Was wir dann oft daraus machen als Menschen ist, oder nicht als Menschen, als Europäer, dass wir sagen, ja, Taufe ist nicht so wichtig. Ja, geht ja eigentlich nur um Glaube. Nein, das soll überhaupt nicht gesagt werden. Die Verheißung der Errettung ist an Glaube und Taufe geknüpft in diesem Vers. Da kommen wir nicht dran vorbei. Aber dass der Schächer am Kreuz gerade ein Problem hatte, sich taufen zu lassen, als er sich an Jesus wandte, ist ziemlich offensichtlich. Aber er hat geglaubt und das war okay. Ja? Das soll aber nicht die Taufe schmälern, die ein wunderbares Geschenk Gottes an uns sein soll. Ja? Das soll das in keinster Weise schmälern. Aber das ist eben dieses hebräische Denken, was man bei der Bibel, wenn man das weiß, dann ist es manchmal nicht so verwirrend. Gemeinschaft mit Gott haben, sich lieben lassen, sein Herz erfüllen zu lassen mit seiner Liebe, immer wieder neu und dahin geführt zu werden, sich selbst zu lieben, das ist der erste Weg. All das in uns Anklagende, all das in uns an Schuldgefühlen an, du bist nicht richtig, du bist nicht gut genug, all das, was uns zugesprochen wurde, all diese Dinge, es ist ein Weg und es bleibt ein Weg bis zum Himmel. Immer wieder Gottes Liebe daran zu lassen. Ich habe mir manches Mal gedacht im Leben, so in gewissen Situationen, oder vielleicht war es auch der Heilige Geist, der zu mir gesprochen hat. Sag mal, Uwe, wie redest du eigentlich mit dir? So in meinem Kopf. Also so würde ich mit keinem Menschen reden. Das gehört sich einfach nicht. Naja, aber bin ja nur ich. Ja, aber warte mal. Wenn ich so mit dir rede, dann ist es eine Unverschämtheit und eine Sünde. Aber wenn ich so mit mir rede, dann ist es okay. Nein, habe ich mich denn selber gemacht? Du hast dich nicht selber gemacht. Ich habe mich nicht selber gemacht. Ich erkenne Gott in dir, ja, als ein Geschöpf Gottes. Und das erkenne ich auch in mir. Und es ist nicht egal, wie ich über mich rede und wie ich mich beschimpfe in meinem Kopf und was ich mir manchmal an Sachen sage, die früher andere gesagt haben und die so verletzend waren. Ja, und die ich irgendwann angefangen habe, mir selbst zu sagen. Wenn wir unterwegs sind in dieser Liebesgemeinschaft mit Gott, dann werden diese Sachen aufgedeckt. Dann können wir daran gehen, daran arbeiten. Wir können sagen, nein, so etwas will ich nicht mehr sagen. Und es ist auch gar nicht die Wahrheit. Gott spricht uns seine Liebe zu und wir nehmen uns an. Und je mehr wir das tun, desto natürlicher wird es für uns, andere Menschen zu lieben. Ein Mensch, der ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl hat, denkt, er ist nicht gut in seiner Arbeit, denkt, er ist nicht gut in irgendwas, ist normalerweise ein kritischer Mensch, der an allen was auszusetzen hat. Warum macht er das denn, der arme Kerl? Das macht er nicht, weil er durch und durch schlecht ist. Das macht er, weil er irgendwie mit sich leben will und mit sich klarkommen will. Und er hat ein Bild, dass alle anderen toll sind und er eben nicht. Und dass mit ihm was nicht stimmt. Und so geht er rum und kritisiert an allen Ecken und Enden und ist ein sehr, sehr liebloser Mensch. Je mehr wir uns annehmen, je mehr wir Gnade erfahren, desto gnädiger werden wir. Je mehr wir Liebe erfahren, desto liebevoller werden wir. Und es ist etwas Natürliches. Es ist nicht etwas Gekrampftes. Es ist nicht etwas, was wir uns abbringen müssen. Sondern es ist ein genialer Erlösungsprozess, der die Liebe Gottes in die ganze Welt hineintragen will und es zu einer Liebesrevolution kommen lassen will. Was für ein Plan. Was für ein Plan. Wenn wir so Lieder singen, eins war vorhin dabei, dass Jesus keine Gegner hat und dass er über allem steht und dass er, das ist alles total richtig und singe ich auch gerne. Wir müssen nur manchmal darüber nachdenken, dass wir nicht von irdischen Dingen reden. Von einem König, der die beste Armee hat und der alles besiegen kann. Sondern dass wir von einem reden, der sein Leben gegeben hat für die Menschen aus Liebe. Dass wir von einem reden, der nicht mit Gewalt herrscht und herrschen will oder wird, sondern der mit Liebe herrscht, der Menschen gewinnt. Der Siegeszug des Gekreuzigten ist ein Triumphzug veränderter Herzen, gewonnener Herzen, die ihm zufliegen, wo wir sehen, hier ist Heil und hier ist Heilung für uns. Das ist das Evangelium. Wie genial ist das denn? Und noch eine dritte These. Und die lautet, Menschen lieben ist die Genetik der Kirche. Das ist ja so die Konsequenz aus dem letzten Punkt. Ja, das, was wir erlebt haben mit Gott, diese Wiedergeburt, diese Gemeinschaft. Aber es ist nicht nur deine Genetik, es ist die Genetik der Kirche. Dieser Vers bedeutet mir sehr viel in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Die Sache mit Gott ist eine sehr persönliche für jeden Einzelnen von uns. Und wir sind in einer Art Spiritualität unterwegs, wo das immer sehr betont wurde. Es gibt ja auch eine Art von Christenheit, wenn du sie fragst, die sagen, ja, ich glaube auch an Gott, ich gehöre ja zur Kirche. So, ich gehöre zur Kirche und ich bin einer. So, es ist nicht so sehr persönlich und ich bin sehr dankbar, dass ich aufgewachsen bin mit diesem Gedanken, es ist was sehr Persönliches. Aber das andere darf auch ruhig ergänzt werden. Es geht nicht immer nur um meine persönliche Beziehung zu Gott, sondern Christsein ist eine totale Gemeinschaftssache. Das machen wir zusammen. Und wenn Gott uns in einen Kreis von Jüngern stellt, ich denke mal an die Jünger Jesu, da fragt er nicht den Johannes, du meinst, ich könnte den Petrus berufen, könnt ihr euch vertragen, irgendwie geht das so. Nein, er beruft sie. Er beruft sie in eine Gemeinschaft der Liebe und dort trifft man dann auf die, die man trifft. Und Gott hat keine Gemeinde für dich vorbereitet, so in dem Sinne, dass da nur nette Menschen sind, die du toll findest und wo du es ganz einfach hast. Nein, wir reiben uns auch und wir sind unterschiedlich und es gibt Missverstände und Verständnisse und wir müssen uns beieinander entschuldigen und wir dürfen lernen, diesen Weg der Liebe zu gehen mit Jesus und ein Ort der Liebe zu sein. Das Wort einander kommt 100 Mal im Neuen Testament vor. Und von diesen 100 Malen, ich habe es mal nachgeschaut, geht es 59 Mal um sehr konkrete Anweisungen so an die Gemeinde. Ja? Also einander ermutigen, einander trösten, einander zusprechen, einander lieben, einander dienen, einander die Füße waschen, 59 Mal im Neuen Testament. Also wir können festhalten, Jesus Nachfolge, ja, es ist was durch und durch Persönliches, das hat mit dir zu tun, du und dein Herr Jesus, du und dein Gott, ja, das stimmt so, aber es ist genauso eine Gemeinschaftssache, wir sind gemeinsam unterwegs. Und die Absicht Gottes ist es, in seiner Gemeinde ein Vorzeigemodell zu schaffen, ein Ort in dieser Welt, wo Menschen sehen, dass dort Liebe herrscht, dass dort geliebt wird. Und das finde ich so unfassbar wichtig. Wir sind eine Gemeinschaft der Liebe, das ist unsere Berufung und daran soll man uns erkennen. Johannes 13, Vers 35, da sagt es Jesus ganz klar, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Nicht, wenn ihr das richtige Taufverständnis habt, nicht, wenn ihr das richtige Abendmahlsverständnis habt, nicht, wenn ihr genau wisst, wie jeder Vers auch gemeint ist und auszulegen ist, daran wird uns keiner erkennen. Das gibt's in jeder Sekte, das gibt's in jeder Religion, es ist nichts Besonderes. Aber die Art und Weise, wie wir eins sind, auch wenn wir unterschiedlich sind, auch unterschiedlicher Prägung, unterschiedliche Ansicht und unterschiedliche Erkenntnisse haben. Das darf so sein, auch darüber spricht Paulus sehr, sehr, sehr klar. Aber die Liebe und wie wir miteinander umgehen. Und wisst ihr was? Ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit, es ist eine Riesenchance. Es ist eine riesen Chance. Unser Volk erlebt eine Spaltung. In Amerika ist es ja meistens das, was da ist, so 10 Jahre später oder 20 zu uns kommt, ist sie schon sehr viel weiter. Da ist es schon wirklich, also es wird nicht mehr miteinander geredet. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Und wir sind auf bestem Wege. Und wenn ich dann lese, diese Rechthaberei manchmal unter Christen, und ich habe mich auch schon daran beteiligt, ich kann mich davon nicht freisprechen. Und wenn ich dann diese Lieblosigkeit sehe, wenn ich dann sehe, wie man einander verklagt und in die Öffentlichkeit geht und übereinander redet, dann macht mir das ein ganz, ganz schweres Herz. Dann denke ich, wie, wo sind wir denn anders als diese Welt? Weltlichkeit beginnt genau dort. Der Kernauftrag, unterwegs zu sein mit einer natürlichen Liebe, die uns geschenkt ist. Ich rede nicht von Leistung. Wie wichtig ist das denn? Viel wichtiger als korrekte Theologie. Und ich sage euch was, die Welt schmachtet nach wahrer Liebe. Sie sind so offen dafür. Wahre Liebe, nichts Vorgetäuschtes, nichts Religiöses, Gekünsteltes, sondern wahre Liebe. Wir als Gemeinde sind so dankbar, dass wir so geniale Musiker haben und dass wir, wenn wir miteinander singen und Worship machen, dass das so ein richtig gutes Niveau hat und dass das zeitgemäß ist und dass wir da dran sind. Und das finden wir toll. Aber ihr Lieben, deswegen wird sich nicht ein Mensch bekehren. Das kann Gott gebrauchen, um Herzen zu berühren. Ja, das ist richtig. Aber ich sag euch was, wenn wir einander lieben, dann könnten wir hier auch gregorianische Gesänge aus dem, was weiß ich, welchem Jahrhundert machen. Und die Leute würden reinkommen und denken, seltsam. Aber wenn sie uns erleben, ja, das Evangelium wird daran nicht scheitern. Also es ist, wir finden es richtig, wie wir es machen. Ja? Wir wollen es ja niederschwellig machen. Wir wollen ja auch, wir sind ja nun Teil dieser Welt, mal in diesem Sinne. Wir sind ja nun in dieser Zeit, in der wir leben. Und natürlich wollen wir auch so kommunizieren, dass es verstanden wird. Gar keine Frage. Aber das alleine kann dir auch ein Unternehmensberater sagen, für ganz, ganz viele Firmen oder Verbände oder was, ja. Aber wenn wir einander lieben, dann werden wir erkannt. Das ist die Genetik der Kirche, die Kernkompetenz der Jünger Jesu, unsere Lebensaufgabe. Liebe Gottes verwirklichen hat die höchste Priorität. Ich möchte noch mal ein kleines Beispiel sagen und damit komme ich zum Ende. Und zwar die Gemeinde in Korinth, das war die erste Pfingstgemeinde nach der Geistausgießung in Jerusalem. Ich mache nur Spaß. Aber das war halt eine Gemeinde, die ganz, ganz dolle unterwegs war mit Geistesgaben. Ja, Gott gebraucht uns, übernatürliche Dinge geschehen, Weissagungen geschehen, Heilungen geschehen. Wir haben Geistesgaben. Da waren sie sehr, sehr eifrig und gleichzeitig durch und durch zerstritten, haben einander verklagt vor Gericht. Eine total gespaltene Gemeinde, aber das war ihnen ganz, ganz wichtig. Und so schreibt Paulus 3 Kapitel im 1. Korintherbrief, 12, 13 und 14. Und in Kapitel 12 geht es um Geistesgaben, Sprachenrede und so und er lehrt, wie das alles ordentlich zu sein hat. Er stellt sich dem Thema. Und dann in Kapitel 13 wird der Paulus sehr poetisch, zeigt eine Seite von sich, die wir an keiner anderen Stelle so sehen. Dieses hohe Lied der Liebe, das ist ein Gedicht, das ist Poesie, das ist Gottes Wort, wie ein Psalm, wie ein Wunder, wunderschön. Ja? Leute, darum geht's, die Liebe, ertragen, füreinander, das breitet er dann aus. Und dann in Kapitel 14 geht's weiter mit sehr sachlicher Anweisung, wie mit Geistesgaben umzugehen ist. Hochinteressant. Und genau auf dieser Schwelle zwischen Kapitel 13, dieses unfassbare Liebeslied Gottes, und dem Kapitel 14, wo es dann sachlich weitergeht mit Korrektur, genau auf der Schwelle, also der letzte Vers von Kapitel 13 und der erste Vers von Kapitel 14, da steht Folgendes. Kapitel 13 endet mit: Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte von diesen, aber ist die Liebe. Kommt ins neue Kapitel, es geht weiter mit Geistesgaben. Und er sagt in 14,1, strebt nach der Liebe, doch eifert auch nach den Geistesgaben. Strebt nach der Liebe, doch eifert auch nach den Geistesgaben. Das heißt, das Streben vor der Liebe kommt vor alles. Es kommt nach dem Streben vor gesunder Theologie, es kommt vor dem Streben nach Geistesgaben und dann nach irgendwelchen Sachen. Und dann, wenn die Liebe da ist, und wir kennen Menschen, die sehr krank sind und die durch eine sehr, sehr schwere Zeit gehen, und wir beten für Menschen und wir tun Fürbitte, und das Ganze betrifft uns, weil wir einander lieben, und wir bekommen Eindrücke oder prophetische Worte oder auch den Eindruck zu beten und Gott tut ein Wunder. Das sind die Dinge, die danach geschehen. Der Heilige Geist fühlt sich so zu Hause in einer Atmosphäre der Liebe. Ich sag euch, das beste Beispiel ist, wenn eine Mutter oder eine Oma für Kinder betet, das wird fast immer erhört. Da kann der liebe Gott fast nicht anders. Ja? Warum? Weil da haben sie nichts von. Da geht es nicht um mich, um was ich bin und darstellen will im Regelfall. Sondern da ist eine Selbstlosigkeit und eine Liebe, aus der das geschieht. Und das ist so wunderbar. Da geht es nicht mehr um ein geistliches Schaulaufen. Wer hat die besten Prophezeiungen und von wem sind die Sachen am meisten eingetroffen und wo sind die meisten Kranken geheilt worden und sich irgendwie zu gefallen in so einer Rolle. Darum geht es überhaupt nicht mehr. Sondern es geht um Geistesgaben, um dem anderen die Füße zu waschen, um einander zu dienen, um füreinander da zu sein. Und ich glaube, in dieser Situation fühlt sich der Heilige Geist so wohl. Ich habe dieses Bild schon einmal gebracht, vor nicht langer Zeit. Ich bin ja nun Kind der charismatischen Bewegung und ich habe da mal einen Eindruck, das ist für mich so in der Gemeinde ein Satz wie Guten Morgen, also der tauchte immer und überall auf. Und jetzt bin auch ganz ehrlich, dass Dutzende von Male ich mir das so angehört habe und so, und okay. Aber manchmal haben mich Dinge getroffen. Manchmal fühlte ich mich angesprochen von Gott und denke, wow. Und ich denke, das ist auch ganz normal so. Mir erzählte mal jemand, dass in einer Gemeinde wurden so Eindrücke mitgeteilt und da kam noch einer. Und eigentlich war es schon spät und der Pastor denkt, ach komm. Ja, und dann kommt jemand nach vorne und sagt, ich habe den Eindruck, dass Gott dir sagen will, dass er dich liebt. Und setzt sich wieder. Und die Leute denken, danke. Danke. Was für eine Offenbarung. Und wisst ihr was, in dem Gottesdienst hat sich ein Mensch bekehrt, deswegen. Der fühlte sich so angesprochen und die Tränen schossen in sein Gesicht. Wenn wir etwas aus Liebe tun, ja, wenn wir etwas aus Liebe tun, da hat der Heilige Geist nach einem ganz anderen Raum zu wirken. Ich war gestern auf einer Beerdigung, einer Abschiedsfeier von einem sehr großen Christen, der mit 94 heimgegangen ist. Und seine Bekehrungsgeschichte, das wusste ich nicht, das ist das Krasseste, was ich seit langem gehört habe. Er hat irgendwo ein Geschäft und verkauft Sachen, jahrelang. Und irgendwann kommt eine junge Frau in sein Geschäft und sagte, ich möchte Ihnen etwas sagen. Ich habe in Ihrem Laden gestohlen, aber ich habe mich jetzt zu Jesus Christus bekehrt und wir sind dabei, mein Leben aufzuräumen und ich möchte mich ganz herzlich entschuldigen. Und Ladenbesitzer und Ladenbesitzerinnen bekehren sich, kommen zu Christus, weil ein Mensch, der geklaut hat, zurückgekommen ist, um es wieder gut zu machen. Ja? Da kommt jemand und das ist doch eine Überwindung. Kannst du dir das vorstellen? Da reinzugehen und zu sagen, ich habe hier geklaut. Da hat sich jemand überwunden. Da hat jemand ein Herz voller Liebe und Gott gebraucht das. Und dieser wunderbare Mann und seine Frau finden zu Jesus. Und ich war in einem Gottesdienst vor vielen Jahren. Und jemand sagte, ich hatte einen Eindruck, ein Bild. Das hat mich nie wieder verlassen. Wir stehen vor Gott und jeder hat so seine Dose. Die ist oben auf, ne, so wie so eine Büchse, sagte meine Oma, ne, die so aufmachen muss und da ist dann Suppe drin. Ne. Jeder hatte so eine Büchse und die war oben auf, der Deckel stand da so und wir standen vor Gott und haben von ihm empfangen, seine Liebe und seine Güte und haben ihn angebetet und er hat unsere Herzen wieder gefüllt. Er sagt, und Gott sagt, nimm noch mal den Büchsenöffner und mach unten auch auf, weil du bist nicht berufen, eine Büchse seiner Liebe zu sein, sondern ein Kanal. Ja, vielleicht am Anfang ein bisschen eher Büchse, aber sobald wir die zweite Seite auch aufmachen und Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst und wir werden Kanäle der Liebe Gottes. Was für ein geniales Bild. Das hat so zu mir gesprochen und hat mich nie wieder verlassen. Gott beruft uns, eine Gemeinschaft der Liebe zu sein. Und Gott beruft uns, Menschen zu lieben. die Geschwister, aber auch jeden Menschen, der ja im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und ich glaube, das ist eine unglaublich gute Botschaft. Und ich sage noch einmal, es geht heute nicht um, gib dir mehr Mühe und sei mal ein bisschen netter oder so. Ja, darum geht es nicht. Ich meine, ist auch okay. Aber es geht darum, Gott zu erkennen und mit dieser Botschaft unterwegs zu bleiben. Ja, mit dieser Botschaft unterwegs zu bleiben und uns davon prägen zu lassen und zu sehen, wie die Revolution der Liebe Gottes in unseren Herzen geschieht, in unserer Kirche geschieht und in unserer Gesellschaft geschieht. Jahreslosung 2024, die ist prophetisch, für die K3 auf jeden Fall. 1. Korinther 16, Vers 14, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Amen. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, wenn Predigten von mir auf der Prediathek gehört werden. Wenn es dich gesegnet hat und berührt hat und du möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du etwas spenden magst an meinen Verein Schlussstrich e.V., der auf der ganzen Welt gegen Kinderprostitution vorgeht und kämpft und eine gute Arbeit macht. Ganz, ganz herzlichen Dank.